Hallo und herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Ich bin Merle und heute sprechen wir über die GKF. Die GKF, Gesellschaft zur Förderung kynologischer Forschung e.V., ist ein Verein, der sich seit 1994 zur Aufgabe gemacht hat, Forschung zum Wohle des Hundes zu unterstützen. Wie es dazu kam, wie genau der Verein arbeitet, welche Forschungsfelder unterstützt werden, wie die Förderung ablaufen, wer alles daran beteiligt ist und auch über Zukunftsperspektiven kynologischer Forschung und der Wissenschaftskommunikation spreche ich heute in dieser Folge mit Professor Dr. Martin Fischer. Er ist Vorsitzender der GKF, vielen von euch sicherlich bekannt aus seinen Tätigkeiten als Zoologe, Evolutionsbiologe und Bewegungsforscher, insbesondere durch seine Professur für spezielle Zoologie und Evolutionsbiologie an der Uni Jena, aber sicherlich auch durch seine zahlreichen Veröffentlichungen und Vorträge für und in der Hundewelt. Ja, und ich möchte euch auch gar nicht länger warten lassen und würde sagen, wir starten direkt hinein in diese Folge, in das Interview mit Herrn Fischer. Hallo Herr Fischer, herzlich willkommen bei uns im Clever Dog Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag Merle, ich freue mich sehr, dass Sie mich heute durch diesen Podcast führen. Eine ziemliche Premiere für mich.
Ja, umso mehr freut es uns natürlich, dass Sie heute hier sind. Da ist die Freude ganz auf meiner Seite. Vielen Zuhörenden sind Sie sicherlich bekannt, ob durch Ihre Tätigkeit an der Uni Jena oder auch durch Ihre Bewegungsstudien, Vorträge, Seminare und Bücher. Aber was einige vielleicht gar nicht wissen, Sie sind auch Vorsitzender der Gesellschaft zur Förderung kynologischer Forschung, e.V., kurz GKF, über die wir heute sprechen wollen.
Ja, ich bin seit 5,5 Jahren Vorsitzender der, ich bin einverstanden, wir sagen GKF, sonst ist die Hälfte der Zeit Förderung kynologischer Forschung zu. Ich bin seit 5,5 Jahren Vorsitzender der GKF, bin der zweite Vorsitzende überhaupt in der 31-jährigen Geschichte, denn meine Vorgängerin, die Frau Dr. Helga Eichelberg, hat diese Gesellschaft 1994 gegründet und war bis 2021 die Vorsitzende. Also es war wirklich in besonderer Weise, muss man sagen, das Verdienst von Helga Eichelberg, dass es die Gesellschaft gibt und dass sie diese Gesellschaft, man darf schon sagen, zum Erfolg geführt hat.
Sie haben es gerade gesagt, die Gesellschaft existiert ja schon eine ganze Weile, also schon über 30 Jahre. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Was war und ist denn die Mission des Vereins und was kann man sich genau unter der GKF vorstellen?
Frau Dr. Eichelberg, ich werde Sie, weil wir uns seit vielen, vielen Jahren duzen. Sie ist nämlich Zoologin und war lange Jahre im Vorstand der Deutschen Zoologischen Gesellschaft und ich kenne Sie seit 40 Jahren, also wirklich eine lange Zeit. Und Helga hatte diese Vision eigentlich so ein bisschen aus der Not geboren. 1994 wollte sie ein wissenschaftliches Projekt über Boxer auf die Beine stellen. Und jeder, der in der Wissenschaft tätig ist, weiß, dass ein Großteil wissenschaftlicher Arbeit darin besteht, Mittel zur Durchführung der Forschung zu akquirieren. Da steht vorne dran die Deutsche Forschungsgemeinschaft, aber viele andere Fördermittelgeber. Und sie ist damals auf die Suche gegangen, zu welchem Profil passt eigentlich ein Antrag über eine bestimmte Erkrankung von Boxern. Und hat tatsächlich keinen Ort, keine Stelle gefunden, wo sie einen Antrag hätte einreichen können, um diese Studie durchzuführen. Und da ging ihr das Licht auf, dass tatsächlich es für die Forschung am Hund oder noch viel schöner, so steht es auch in den Statuten, Forschung zum Wohle des Hundes, gibt es keine Organisation in Deutschland. Es gibt überhaupt weltweit auch relativ wenige, die sich dieser Sache verschrieben haben. Und deshalb hat sie in der ihr eigenen, wirklich tatkräftigen Weise sich mit dem VDH, mit dem Geschäftsführer des VDHs, Bernhard Meyer, damals zusammengetan. Und die beiden haben überlegt, wie kann man sowas auf die Beine stellen. Und das war also der Ausgangspunkt. Und 1994 kam es dann zur Gründung des Vereins. Die Gesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein. Und dann wie immer langsamer Beginn. Und es wurde immer furioser und furioser. Und als ich 2021 von Helga die GKF übernahm, hatte die GKF bis dahin schon über 3 Millionen Euro in die Forschung gesteckt. Und wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren dann nochmal 400.000, 500.000 Euro dazu. Also wir sind jetzt bei einer Fördersumme insgesamt in den 30 Jahren, was sich auch gut rechnen lässt, von 3,5 Millionen Euro. Also einfach gesagt, wir geben jedes Jahr im Schnitt über 100.000 Euro für Projekte aus, die dem Wohle des Hundes dienen sollen.
Kynologische Forschung, das klingt jetzt ja erstmal, alle, die in der Hundewelt unterwegs sind, ziemlich breit. Welche Forschungsbereiche werden denn genau unterstützt? Wie kann man sich das vorstellen?
Zunächst ist es so, dass es keine Beschränkung gibt. Also die GKF fördert am stärksten tiermedizinische Projekte. Das liegt auch nahe. Ich werde gleich noch mal näher darauf eingehen, was in den letzten Jahren passiert ist. Wir freuen uns aber auch, und das auch schon immer, zum Beispiel über Anträge, die aus der Verhaltensbiologie kommen oder Anträge, die einen hohen Praxisbezug haben, zum Beispiel was die Zucht von Hunden betrifft, ist ja jetzt hochaktuell, dass man da wirklich sich damit auseinandersetzt und neue Wege geht. Also es geht nicht nur um Erforschung von Krankheiten oder von Therapien von Krankheiten, sondern es geht tatsächlich darum, sonst wäre ich nie von der GKF gefordert worden. Ich hatte selber 5 oder 6 Projekte, die von der GKF gefördert wurden. Zum Beispiel auch in Teilen das Hunde in Bewegung Projekt, was dann zum Buch wurde. Da war die GKF damals mit beteiligt. Oder ein Projekt über Belastung im Agility. Das war meine letzte Förderung. Das war die Doktorarbeit von der Frau Katja Söldl. Also das sind Projekte, die genauso in das Portfolio, wenn man will, der GKF passen, wie das, was man sich vielleicht streng darunter vorstellt, tiermedizinische Forschung.
Ist es auch das, was Sie sagen würden, dass das die GKF sehr besonders macht innerhalb, sage ich mal, der kynologischen Forschung, dass sie so breit aufgestellt ist?
Ja, vollkommen richtig. Die GKF hat keine Selbstbeschränkung, außer dass die Qualität eines Antrages stimmen muss. Vielleicht ganz kurz, wie funktioniert das überhaupt, wenn man was
auch super spannend,
eine Idee hat, ein Forschungsprojekt machen will? Es ist so, dass 2-mal im Jahr, zum 1. Juni und zum 1. Dezember, an jeder wissenschaftlich arbeitende Mensch einen Antrag an die GKF stellen. Da gibt's auf der Webpage eine Vorlage, welche Punkte berücksichtigt werden müssen. Und im Kern geht es darum, dass die Antragstellerin, der Antragsteller klar macht, worin liegt die Bedeutung für die Kynologie? Worin liegt die über die Kynologie vielleicht sogar hinausgehende wissenschaftliche Bedeutung? Welche Qualifikation habe ich als Antragsteller, wenn ich also noch nie wissenschaftlich gearbeitet habe, wie zum Beispiel Stipendiatinnen, die Anträge stellen? Gilt was anderes, wie wenn man sagt, ich will mal sehen, was die Kollegin oder der Kollege in den letzten Jahren gemacht hat. Also es ist die eigene Qualifikation zur Durchführung des Projektes, spielt eine Rolle. Wissenschaftlichkeit, Bedeutung für die Kynologie, das sind alles die Punkte, die beachtet werden müssen. Und wir liegen mit dem Podcast diese Woche übrigens goldrichtig, weil vergangenen Montag hat der Forschungsausschuss getagt. Und das kommen also Anträge rein. Am 1. Juni sind 6 Anträge eingegangen. Das beantragte, man nennt es ja so schön, Volumen geht von 15.000, 18.000 bis knapp 50.000 pro Antrag. Und Sie sehen, das schreit nach Selektion. Wir können, ob wir wollen oder nicht. Wir können niemals alle Anträge, also im Schnitt sind es im Jahr 10, 12 Anträge, wir können niemals alle Anträge wirklich positiv bescheiden. Also braucht es erstens ein Gremium, einen Forschungsausschuss, der aus 6 Menschen besteht, wo jeder in seinem Gebiet, man nennt es in der Wissenschaft, ausgewiesen ist. Also er muss zum Beispiel in der Genetik sich wirklich exzellent auskennen. Oder er muss in anderen Bereichen, die Mitglieder des Forschungsausschusses stehen ja alle auf dem GKF-Info hinten drauf, da sieht man sofort, aha, da ist einer Radiologie, gibt's nur ihn so ungefähr. Und Genetik gibt's ihn und so weiter. Und die Anträge spiegeln ja genau dieses breite Feld wider. Das heißt, wir brauchen nicht nur Genetiker oder brauchen nicht nur Tiermediziner, sondern wir brauchen genauso selbst Menschen wie mich, einen Zoologen und Bewegungsforscher, weil immer wieder auch dazu Anträge reinkommen. Und dann wählt der Forschungsausschuss aus den eingegangenen Anträgen die aussichtsreichsten aus. Und die aussichtsreichsten Anträge, die werden dann an jeweils 2 auswärtige Gutachter geschickt. Ich habe vor einer Stunde die 2. Zusage bekommen. Das sind, also wir brauchen für jedes Projekt dann 2 Gutachten. Und dann, das alles funktioniert nur ehrenamtlich. Jeder, der arbeitet, bekommt keinen Pfennig. Weder der Forschungsausschuss noch der Vorsitzende noch die Gutachter. Es wird, das ist das Schöne in Wissenschaft, es wird nie über Geld gesprochen. Wenn ich jemand frage, weiß derjenige, dass das einen halben Tag Urlaub braucht, um sich dafür im Prinzip einzusetzen, einen ganzen Tag Arbeit, um so ein Gutachten zu schreiben. Und es ist so, das machen wir alle ein Leben lang. Und dann kommen die beiden Gutachten zurück, dann sitzt der Forschungsausschuss zusammen, diskutiert die Gutachten und wenn beide Gutachter sagen, ja, das Projekt ist förderungswürdig und der Forschungsausschuss auch schon zuvor das Gefühl hatte, das könnte in die Richtung gehen, dann gibt's einen positiven Bescheid und dann gibt's Geld. Also es ist ein Weg, der in der Regel so 2,5 Monate, 3 Monate dauert und mit mehr Ablehnungen als Annahmen endet. Also das, aber wir machen uns das wirklich sehr schwer und diskutieren einzelne Anträge im Forschungsausschuss manchmal eine halbe Stunde für und wieder. Was spricht dafür? Hier habe ich das Protokoll von Mondstadt liegen. So, das ist also wirklich, das ist der entscheidende Punkt. Der Forschungsausschuss ist tatsächlich das Herzstück der GKF. Dort fallen die Entscheidungen über die Förderung.
Das finde ich sehr schön, dass Sie das so ausführlich erläutert haben, denn es ist für viele, sage ich mal, die gerade sich nicht in wissenschaftlichen Kreisen bewegen, ja total undurchsichtig, wie so etwas entschieden wird. Und dass da wirklich auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit hintersteht und nicht einfach nur so ein willkürlicher Stempel, ja, nein. Das, denke ich, ist super, super wichtig, dass das mal erklärt wurde. In dem Zusammenhang, wenn ich das richtig verstanden habe, weil Sie das ganz am Anfang erwähnt hatten, scheint es mir so, als wäre auch die Förderung junger Wissenschaftler, also zum Beispiel in Bezug auf Dissertationen, etwas, das für den GKF oder für die GKF wichtig ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, die Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs durch Stipendien ist ein großes Anliegen der GKF. Sie können das auch schnell daran festmachen. Es ist auch mein persönliches Anliegen. Also ich bin ja nun mal ich hätte jetzt fast gesagt, ein Leben lang ist natürlich übertrieben. Ich habe schon auch Schule besucht und war an der Uni. Aber ich wollte immer Wissenschaftler werden. Ich konnte mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Und ich hatte das große Glück, dass ich unmittelbar nach meiner Doktorarbeit gleich in die Wissenschaft durfte, zuvor schon während der Doktorarbeit, und selber Stipendien hatte. Also ich hatte drei Stipendien. Einmal durfte ich ein Jahr in Paris studieren mit einem Stipendium der französischen Regierung. Dann habe ich ein Stipendium der sogenannten Studienstiftung des Deutschen Volkes bekommen. Dieses Stipendium hat die Promotion finanziert. Und während der Promotion habe ich noch vom Deutschen Auswärtigen DAAD-Dienst ein Stipendium bekommen, dass ich 6 Monate nach Kenia konnte. 2x3 Monate, um dort am Museum und im Feld zu arbeiten. Sie sehen also, wenn man das eigene Leben nur ganz kurz reflektiert, dann heißt es Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Du hast ein Stipendium da bekommen, dann das nächste. Und dann durfte ich wirklich unmittelbar nach der DIS in die Forschung und an die Universität und dann 93 nach Jena, ein Traum. Habe ein Lehrstuhl, ein Institut, Museum auf einen Schlag bekommen und durfte das alles aufbauen. Ich weiß also, was es bedeutet, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Ich hatte sehr viele Doktoranden und Masterstudenten, Diplomanten. Und deshalb war es auch ein Anliegen, nicht nur von mir, sondern des Forschungsausschusses. Wir haben, ich glaube, ein Jahr nachdem ich die GKF übernehmen durfte, den Stipendienbetrag von 900 auf 1400 Euro erhöht. Also über 50% Erhöhung, weil wir gesagt haben, die Menschen müssen, 1400 Euro ist nicht viel, aber es reicht für eine Doktorandin oder einen Doktoranden, so durchzukommen. Und die Menschen, die während ihrer Doktorarbeit kellnern müssen, arbeiten müssen, die brauchen in der Regel länger für ihre Doktorarbeit. Also es ist doch ein klares wirtschaftliches Anliegen, dass die Menschen das schaffen. Und wir vergeben tatsächlich nicht wenige Stipendien. Und die gehen dann, ich kann ruhig Zahlen nennen, die gehen 2 Jahre und dann 24 mal 1400, da sind wir bei über 33.000 Euro, die wir für ein Stipendium bezahlen. Und wir haben auch neu eingeführt, man nennt es ja so schön, die Doktormutter oder den Doktorvater, also die Betreuerin oder den Betreuer der Doktorarbeit, muss bestätigen, dass genügend Zeit für die Doktorarbeit besteht, dass also nicht jemand ein Stipendium kriegt, aber eigentlich in der Klinik Wochenenddienst macht oder sowas. Und ja, wir sind in den letzten Jahren sehr zufrieden mit den Abschlüssen. In der Regel führen die Doktorarbeiten, ich glaube eigentlich alle, ich müsste es jetzt nochmal prüfen, jetzt sage ich mal in der Regel, dann ist man immer gut bedient, zu wissenschaftlichen Publikationen. Und das ist die Krönung für die Doktorandin und es ist die Krönung für den Betreuer, wenn tatsächlich ein wissenschaftliches Ergebnis rauskommt, das international publiziert wird. Und dann sind wir in der GKF zufrieden und haben gesagt, richtig gemacht. Ja, Das ist so der Weg, wie man da rankommt. Und deshalb auch wirklich, wenn unter den Zuhörerinnen und Zuhörern Menschen sind, die am Beginn ihrer Doktorarbeit stehen und in dem Bereich arbeiten, versuchen Sie es. Schlimmste ist, dass Sie einen Antrag schreiben, der Sie ein paar Tage Arbeit kostet, aber auch zur Fokussierung führt, und der wird abgelehnt. Dann haben Sie nichts verloren, dann sind Sie auf dem gleichen Stand wie zuvor. Wenn wir aber Ihren Antrag genehmigen, haben Sie 2 Jahre Ruhe.
Ich glaube, das ist ganz wichtig zu betonen. Bei vielen ist die Hürde da sicherlich auch sehr, sehr groß, obwohl sie faktisch gar nicht so groß ist.
Ja. Ja, das stimmt, ist schön gesagt. Also es ist so, dass eigentlich, aber, und Sie haben auch vorher zu Recht gesagt, es ist richtig, Forschungsförderung, ich glaube, alle, die im Forschungsausschuss sind, für mich auf alle Fälle, haben viele Jahre in der Deutschen Forschungsgemeinschaft gearbeitet, in Ausschüssen, haben, ich weiß nicht, wie viele Forschungsanträge in unserem Leben begutachtet. Das heißt, wir sind versiert im Lesen von sowas und wir spüren, ich verrate Ihnen was aus dem Forschungsausschuss, ohne irgendeinen Namen oder sonst was. Wir haben am Montag über einen Antrag diskutiert. Alle waren aufgeregt, weil alle fanden den Antrag richtig gut. Und dieser Antrag ist typisch Wissenschaft. Er verspricht nicht, dass wir sicher ein Ergebnis haben. Aber es ist, ich habe hier auf meinem Zettel meinen eigenen Kommentar, ein sehr guter Schuss ins Blaue. Das heißt, Wissenschaft geht unbekannte Wege und wir wissen nicht, was am Ende steht. Das ist der Kern von Wissenschaft. Man muss also Vertrauen haben, dass der Antragsteller, die Antragstellerin was kann, den Weg finden kann und auf dem Weg auch das Ziel irgendwann mal klar erkennen kann. Und da waren wir überzeugt, dass es wert ist, das zu unterstützen. Also haben wir das in die Begutachtung gegeben, um uns prüfen zu lassen, ob die Fachgutachter, die die entscheidende Kompetenz haben, unserer Meinung sind. Und wir sind gespannt in 4, 6 Wochen, was die sagen. Also man steht immer selber auf dem Prüfstein. Das ist der Kern von Wissenschaft. Das ist diese auch persönliche Unsicherheit, dieses, ich weiß nicht, und deshalb frage ich nochmal oder frage nochmal den oder jenen.
Da merkt man schon, da steckt auch sehr, sehr, sehr viel Leidenschaft dahinter, auf jeden Fall. Und sowohl was das Gremium betrifft, als auch die Gutachter, als natürlich auch diejenigen, die die Anträge einreichen, hört man ja schon raus, dass die Vernetzung auch mit den Universitäten für die GKF unfassbar wichtig ist.
Ja, mit den Universitäten auf alle Fälle. Die meisten Anträge kommen von Universitäten. Aber es gibt auch Anträge, die von anderen Wissenschaftsorganisationen. Also es ist nicht nur universitäre Forschung. Natürlich, wenn es um ein Stipendium geht, muss es universitäre Forschung sein. Aber andere, also wir hatten schon wirklich sehr interessante Anträge, wo wir gedacht haben, das ist vielleicht wirklich. Und was wichtig ist, worüber wir noch nicht gesprochen haben, wir fördern den deutschsprachigen Raum. Wir haben Anträge, die kommen aus Österreich. Wir sprechen nur über positiv abgelehnte Arbeiten, darf man nicht sprechen. Das ist Ersatz und verboten. Ich kann Ihnen sagen zum Beispiel, dass die Frau Professor Bockstaller aus Wien hat biomechanische Untersuchungen zur Verbesserung von blinden Führhundgeschirren. Da hat sie schon mehrere Jahre gearbeitet und hat festgestellt, dass wenn, das ist eigentlich logisch, dass wenn dieses blinden Führhundgeschirr sehr starr ist, dass das für beide nicht gut ist. Mhm. Vor allen Dingen, wenn der Hund fast in einen kleinen, ich übertreibe jetzt, Panzerung drinsteckt und sich nicht richtig bewegen kann. dann stimmt auch die Kommunikation und es gibt biomechanische Veränderungen auf der Vorder- oder Hinterhand. Also ein wirklich tolles Projekt, das wir letztes Jahr, meine ich, angefangen haben zu fördern. Und in der Schweiz gibt es eine Privatdozentin Dr. Nolf, die hat schon 2 oder 3 Förderungen von uns bekommen. Da geht es darum, wie man durch, mal sehr einfach gesagt, durch bestimmte Färbungen während einer OP oder vor einer OP gibt man Farbstoff, damit man im OP die Grenzen eines Tumors erkennen kann. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass wenn man einen Tumor entfernen will, dann muss man ihn komplett entfernen. Und diese komplette Entfernung braucht also die Kenntnis der Grenze. Wo geht es in das gesunde Gewebe über? Und da arbeitet Frau Dr. Nolf in Zürich mit ihrer Arbeitsgruppe dran, das immer weiter zu verbessern. Und ich habe gestern, wir schreiben gerade auch das GKF in Fukemauchle, das Abschlussbericht von dem Projekt drin. Also das ist operativer Bereich, Blindenführhund-Geschichte. Das sind so Dinge. Spitzenprojekt war natürlich auch von Professor Zentek und Frau Professor Paslak über ernährungsbiologische Untersuchungen. Das hat viel Anklang gefunden und es waren 2 Doktorarbeiten, die da gefördert wurden. Da ging es um Insektennahrung für Hunde und es ging im Prinzip um andere Proteinquellen, also man nennt es Leguminosen, also Erbsen, Bohnen, sonst was, kann ich damit Hunde hinreichend füttern. Das Projekt ist vor 2 Jahren abgeschlossen worden. Das hat sehr viel Nachhall. Also das sind so, ich kann Ihnen noch viele Projekte vorstellen.
Ja, vielleicht kommen wir ja noch ein bisschen auf das eine oder andere. Was ich vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen finde, weil wir gerade schon so über Netzwerk sprechen und wir merken schon, wie viele Menschen da auch einfach mit involviert sind. Ein großes Thema in der Kynologie ist es ja gerade auch, passende hündische Probanden für viele Studien zu finden. Und da spielen natürlich die Rassevereine eine besondere Rolle aufgrund der Vergleichbarkeit meistens. Kann die GKF denn da auch unterstützen, was die Menge der Probanden angeht, sage ich mal?
Ja, ich habe eben über die Arbeit von Frau Dr. Nolf aus Zürich gesprochen. Die hatten tatsächlich das Problem, dass, was in jeder Studie ein Problem sein kann, dass zu wenig Hunde sich für die Studie gemeldet haben, weshalb die gesagt haben, so, wir sind jetzt, die Zeit ist abgelaufen, aber wir sind nicht fertig. Und am Schluss im GKF-Info steht ein Satz, wenn Sie mehr über unsere Studie erfahren wollen, eventuell einen betroffenen Hund haben und wissen wollen, ob Sie an der Studie teilnehmen können, melden Sie sich gerne bei und dann Dr. Mirja Nolf. Also das ist wichtig, dass man einfach feststellt, nicht immer kriegt man die genügende Anzahl von Hunden. Wir selber waren betroffen. Wir wollten beim Labrador eine HD-Studie machen und haben nicht genügend Hunde bekommen. Das kann nur daran liegen, dass die Kommunikation nicht richtig funktioniert. Wir haben jetzt eine Welpenstudie beendet Anfang des Jahres, mit 460 Welpen in der Studie. Wir hatten kein Problem, Welpen zu bekommen für diese Studie, weil wir das Glück hatten, dass jeder, wenn er Welpenstudie hört, so runde Augen kriegt wie ein Welpe und sofort sagt, dann nehme ich teil. An einem tatsächlich an einer Tumorstudie teilzunehmen, wenn mein Hund schwer erkrankt ist, ist eine ganz andere Schwelle. Und gerade dort ist es wichtig. Und das ist vielleicht, werden wir gleich noch drüber sprechen, der zweite große Punkt, die zweite große Aufgabe der GKF ist Kommunikation. In unterschiedlicher Weise. Und ja, das wäre gut, wenn zum Beispiel auch Menschen, die eine Studie durchführen wollen, uns das mitteilen. Wir sind sofort bereit, im GKF-Info zu solchen Studien im Prinzip aufzurufen. Das könnte die Idee der heutigen Sendung, die ich mitnehmen könnte, schon sein. Es gibt immer eine Seite laufende Studien, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht werden, sodass tatsächlich das GKF-Info wird gut gelesen. Wir haben mittlerweile nahe an die 1800 Mitglieder. Das ist nicht wenig. 1800 Menschen, die 30 Euro und mehr bezahlen im Jahr, weil sie das fördern wollen. Und das Heft, wissen wir, wird weitergegeben. Und Menschen wie Sie und ich jetzt, die darüber sprechen, kommunizieren das auch nach außen. Ja, wir sollten vielleicht sagen, dass Menschen einfach der GKF beitreten können, oder?
Genau, das wollte ich auch sagen. Das ist natürlich der super wichtige Punkt, weil wir haben jetzt sehr, sehr viel natürlich über die wissenschaftlichen und die wissenschaftlichen Kriterien und so weiter gesprochen. Aber der GKF steht ja allen Menschen offen, die Lust haben, Forschung zu unterstützen.
Also es ist so, also die GKF, also jeder, der jetzt zuhört und jede, die zuhört, ist herzlichst eingeladen. Es gibt die Webpage gkf-bonn, da gibt es ein Online-Beitrittsformular und wupp, schon sind Sie drin. Und Sie können selber wählen, der Mindestbeitrag ist 30 Euro im Jahr. Stellen Sie sich vor, 2,50 Euro im Monat. Und Sie dürfen auch mehr geben. Und das ist etwas, wir haben mit den 1800 Mitgliedern, es sind auch Vereine, es sind Organisationen Mitglied, die bezahlen dann 500 Euro. Und dann können wir tatsächlich, letztes Jahr hatten wir aus Mitgliedsbeiträgen weit über 70.000 Euro. Ich habe vorher gesagt, das sind zwei Stipendien, plus noch was obendrauf an Mitteln für die Arbeiten. Also wenn wir noch ein paar hundert Mitglieder werben, die großzügig auch sind oder 30 Euro geben, dann können wir drei Stipendien pro Jahr vergeben regelmäßig. Wir haben dazu immer noch Spender. Das sind zum Teil wirklich großartige Spenden und speziell für bestimmte Projekte. Und so kommen wir tatsächlich über die Runden, was nett ausgedrückt ist. Also wir können tatsächlich richtig was machen. Wir können mehr machen als sonst irgendjemand in Europa für Hundeforschung. Das ist nicht schlecht.
Das ist auf gar keinen Fall schlecht. Aber mehr ist natürlich immer besser. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und das ist ja auch was, da haben wir durchaus Gemeinsamkeiten, weil uns liegt die Förderung von Wissenschaft und auch Wissenschaftskommunikation ja wahnsinnig am Herzen. Und ich werde nicht müde zu betonen, zu sagen, ihr könnt alle dabei mitwirken, auch wenn ihr selbst nicht aktiv in der Wissenschaft seid. Dazu ist natürlich das eine bereit zu sein, auch an Studien teilzunehmen, wenn es passt. Zum anderen aber auch kann man eben auch monetär unterstützen. Und nicht nur das, man kriegt ja auch vom GKF einiges zurück, ne? Zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, das Infoheft, wo ja auch einiges über aktuelle Projekte zu finden ist, wo man wirklich auch up-to-date bleibt, was ich total klasse finde, dass es das gibt. Und ich weiß, unsere Community ist super interessiert, was Wissenschaft rund um den Hund angeht. Deswegen rate ich euch da nur, guckt euch das mal an. Wir verlinken natürlich alles, die Website der GKF und auch das Formular, alles in der Beschreibung der Podcast-Folge. Da könnt ihr das auf gar keinen Fall verpassen. Guckt da mal vorbei und ich kann euch nur raten, es lohnt sich. Wir sind natürlich auch Mitglied und so kann man wirklich auf den allereinfachsten Wege Forschung rund um den Hund unterstützen.
Und wäre Clever Dog Campus nicht Mitglied, würde ich wahrscheinlich nie einen Podcast mit Ihnen machen. Nein, aber das ist tatsächlich, ich bin jetzt mal ehrlich, als Sie mit der Anfrage zu diesem Podcast kamen, habe ich tatsächlich geschaut, ob Sie Mitglied sind. Also es war hilfreich. Nein, das ist, wir gehen jetzt mal ganz schnell zu dem Heft, das Anfang nächste Woche verschickt wird. Also heute Morgen habe ich den Teil geschrieben, liebe Mitglieder, das ist die erste Seite. Und jetzt kommt's. In diesem Heft findet sich zum Beispiel ein Gastbeitrag von Frau Dr. Marie Nitschner, vielen bekannt. Wissenschaft vermitteln in die Hundewelt. Chancen, Missverständnisse und Verantwortung. Und was mir wirklich sehr gefällt in dem Beitrag ist, dass sie sagt, gute Wissenschaftskommunikation ist kein nettes Extra, sondern eine Voraussetzung dafür, dass Erkenntnisse aus der Forschung überhaupt in der Praxis ankommen. Wir haben tatsächlich in diesem Heft erstmals überhaupt einen Gastbeitrag, weil ich mit Frau Nitschner darüber mal diskutiert habe und nochmal. Und dann habe ich gedacht, ich frage Sie einfach, ob Sie mal als jemand, der professionell sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt, genau wie Clever Dog Campus das macht, Sie sind genauso Profis, was ich toll finde, dass Sie sich aufmachen zu sagen, wenn das, was ihr erforscht, nicht bei den Menschen ankommt, die Hunde haben, die Hunde ausbilden, die Hunde therapieren in der Physio oder in medizinischen oder sonstigen Bereichen, dann nützt eure Forschung zwar der Wissenschaft vielleicht was, aber nicht den Hunden. Und das war das, was ich am Anfang sagte. Der Schlüsselsatz für die GKF ist zum Wohle des Hundes. Also müssen wir uns drum kümmern. Und mit dem Heft gehen wir auch noch einen Schritt weiter. Wir hatten das GKF-Info bestand immer aus neue Forschungsprojekte werden vorgestellt, Abschlussprojekte zu vorhandenen Forschungsprojekten. Und dann gab es immer noch Mitteilungen. Und ich habe in den letzten 5 Jahren immer mehr, das sieht man schon, das sind blaue Seiten, Kommunikation aus der Wissenschaft, wissenschaftliche Aufsätze vorgestellt, die ich selbst oder andere für wichtig erachtet. Und jetzt sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Und zwar die Frau Dr. Heike Diekmann aus Bonn, Köln, Zoologin, hatte mir vor 3 Jahren eine Besprechung eines wissenschaftlichen Aufsatzes geschickt und hat gefragt, ob ich Interesse hätte, das fürs GKF-Info. Und das hat mir sehr gut gefallen, was sie da gemacht hat. Und das war Heft 58, glaube ich, das erste. Im nächsten Heft waren schon 2 Beiträge. Und in diesem Heft sind die Frau Dr. Diekmann und ich einen Schritt weiter gegangen. Frau Dr. Diekmann hat in diesem Heft auch 2 Beiträge. Der eine geht über eine sehr wichtige Arbeit von 2017, wo über 160 Hunderassen nicht nur genetisch, sondern genomisch untersucht wurden. Daraus hat sich eine neue Verwandtschaft von Hunderassen ergeben. Und das zweite schließt sich unmittelbar an und heißt, ohne Inzucht keine Hunderassen, Probleme und moderne Lösungsansätze. Das ist ein Aufsatz, der Und seit 34 warten sie. Ich habe sie sehen, das Ding ist wirklich noch ganz neu. Das ist ein Aufsatz, der hat 16 Seiten. Das haben wir noch nie gehabt. Aber da steht, wenn Sie sich die Frage stellen, was sind wichtige Kriterien für Hundezucht jetzt, heute? Dann ist natürlich die Kenntnis der Genetik von Hunden von elementarem Interesse. Und jetzt gibt es ein richtig schönes Problem. Sie haben eine Erbkrankheit. Also es wird ein Gendefekt vererbt. Wenn Sie jetzt Hunde, die diesen Gendefekt haben, aus einer Rasse rausnehmen und nicht mehr zur Zucht zulassen, dann ist jeder Hund, den Sie rausnehmen, eine Verringerung des sogenannten Genpools. Das heißt, die Inzucht kann ganz schnell ansteigen. Und dann haben Sie, ich weiß nicht, das heute noch ein moderner Spruch ist, aber ich bin damit auch, dann haben sie den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Dann wollten sie was Gutes, haben aber durch die Verringerung der Zahl, häufig an Rüden nur oder an Hündinnen und Rüden, wirklich das Gegenteil erreicht. Dann brauchst du nur noch was anderes, dann haben sie nicht mehr genügend Genpool, um zu reagieren. Und das ist ja das große Problem. Es gibt hervorragende Studien dazu, die zeigen, wie hoch tatsächlich der sogenannte Inzuchtfaktor bei vielen Rassen ist. Also ein großes Problem ist Erhalt von maximaler Vielfalt in Rassen. Und dann kommen sie in ein Abwägen. Was mache ich mit der Erbkrankheit? Was mache ich da? Was mache ich dort? Und die Frau Dr. Diekmann hat in dem Beitrag, ich habe, muss ich sagen, mich so gefreut, weil ich selten ein so klare und, jetzt kommt was ganz Wichtiges, Klammer, fast wertungsfreie Darstellung gelesen habe. Also man liest es, man kann dem einen Gang folgen, man kann dem anderen Gang folgen. Und sie hat ein exzellentes Beispiel genommen, Keukerhondje, ein Verein, der vorbildlich in dem Ganzen arbeitet. Und nicht zuletzt geht es ja auch darum, die Diskussion ist ja gerade brandheiß, was macht man, wenn man schon einen Schritt zu weit gegangen ist? Dann muss man im Englischen outcrossen, auf Deutsch einkreuzen, das Gegenteil, also Auskreuzung. Dann müssen Sie eine Möglichkeit haben zu sagen, aber mit wem um Himmels Willen? Und dann hilft der erste Aufsatz, den sie referiert, wo man sagt, guck mal, die Rassen sind nahe miteinander verwandt. Such doch, ob unter den Rassen jemand ist, der hilft. Alles das wird ausführlich diskutiert. Es ist wirklich ein klasse Beitrag. Also angenommen, wenn Sie hören jetzt zu, die Menschen da draußen, dann und treten in die GKF ein. Ich sage immer, dann mache ich Ihnen ein einmaliges Angebot. Sie kriegen die zurückliegenden Hefte und Sie kriegen noch 3 Beiträge über Kastration, ein Abwägen von Kastration aus tiermedizinischer Sicht, aus verhaltensbiologischer Sicht und aus juristischer Sicht. Das ist etwas, was 22, 23 entstanden ist, aber immer noch so aktuell ist.
Super. Ja, jetzt, ich glaube, unsere Stammzuhörenden, den haben gerade der Atem gestockt, weil den haben sie Angst bekommen, weil sie sind natürlich mit dem Thema eben gerade auch in meinen Fachbereich reingerutscht. Und dann neige ich auch manchmal dazu, dass wir ein bisschen hängen bleiben beim Thema Hundezucht und Genetik. Aber keine Sorge, das wird nicht passieren, ich reiße mich zusammen.
Aber dann lesen Sie bitte den Beitrag und ich wäre gespannt, schreiben Sie mir 3 Zeilen, wie oder wo Sie sagen, da müsste man noch weitergehen und so weiter. Ich kann mir auch, das ist eine schöne, das Podcast ist gar nicht so schlimm. Nein, es gibt Ideen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Sie zum Beispiel an einzelnen Punkten sagen, ich würde da noch sanfter oder radikaler sein, ich würde das so abwägen oder so abwählen. Sie haben ein Forum. Wenn das gut begründet ist, drucke ich das im nächsten GKF-Info ab. Es erscheint GKF-Info im Juli und im Dezember. Also, dass eine Diskussion entsteht. Also einer, den sicher die meisten von Ihnen kennen, Werner Heisenberg, unschärfe Relation, Nobelpreisträger, Physiker, Traumwissenschaftler, hat einmal einen Kernsatz gesagt. Er hat gesagt, Wissenschaft ist Gespräch. Und das ist es. Und Gespräch heißt Diskussion heute. Und Diskussion führt man. Und nicht nur so wie wir jetzt, sondern zum Beispiel auch, indem man zu so einem Beitrag Stellung nimmt und sagt, ich bin da nicht anderer Meinung, sondern ich habe andere Argumente. Das ist das, was die Frau Nitschner auch so toll schreibt. Sie sagt, viele nutzen Wissenschaft nur, indem sie eine Meinung, die sie haben,
untermauern
und da pflücken die nicht alle Blumen, sondern die drei Blumen, die ihnen gefallen für ihre Meinung. Und dann gilt das als fundiert. Und das ist ein großes Problem, was wir alle haben heutzutage. Und ja, in der GKF versuchen wir da, sage ich mal, ein bisschen das zu machen, was wissenschaftliche Ethik ist. Wir versuchen im Sinne von Heisenberg das Gespräch zu suchen und zu diskutieren. Aber es muss immer argumentativ sein.
Ich finde ja auch, dass wir in der Kynologie ein ganz großes Paradebeispiel dafür haben, wieso Wissenschaftskommunikation auf unterschiedlichen Ebenen total wichtig ist, weil wir zum einen, sag ich mal, den interdisziplinären wissenschaftlichen Austausch unter den wissenschaftlichen Profis, sag ich mal, salopp, haben, auf der anderen Seite aber auch mit Fachpraktikern, die jetzt keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, wie HundetrainerInnen, VerhaltensberaterInnen etc., aber eben dann auch mit den Laien, die natürlich auch was mitbekommen. Und bei uns, sage ich mal, auf der Stufe, wo wir uns sehr viel natürlich an PraktikerInnen richten, das ist noch das eine. Da haben wir, sage ich mal, immer noch eine sehr glückliche Position. Gerade die Kommunikation mit oder an Laien halte auch ich immer noch für die allergrößte Herausforderung der Wissenschaftskommunikation. Denn sie ist zum einen immer ein wenig frustrierend, insbesondere wenn der Allgemeinjournalismus einem zuvorkommt mit eventuell nicht ganz so gut recherchierten Beiträgen. Das kommt nun leider nicht selten vor. Und dann hat man immer das Gefühl, man hat extrem viel aufzuarbeiten, wo halt kein Grundlagenwissen vorhanden ist. Und das ist manchmal durchaus frustrierend. Aber wir müssen dranbleiben.
Ja, also ich hatte ja 2011 in unserem Hund in Bewegung in der Einleitung einen Satz, damals war ich noch viel jünger und optimistischer. Und dieser Satz hieß, wo das Wissen endet, beginnen die Meinungen. Mittlerweile würde ich den Satz so formulieren, wo das Wissen schon lange geendet hat, beginnen die Meinungen. Es ist tatsächlich verrückt, in den letzten 15 Jahren hatten wir, natürlich wissen wir, woher das kommt, brauchen wir nicht diskutieren, aber wir hatten einen, wie heißt es neu, Booster an Meinungen, was wir so zuvor nie hatten. Wir hatten immer schon Meinungen, aber die einfach hart gesprochen, so einen Senf dazugeben zu was, das hat eine neue Dimension bekommen. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass die, ein Begriff von Helga Eichelberg, die Hundelei, finde ich einen schönen Begriff. Die Hundelei ist ein ganz besonderes Feld, wo Menschen sich Gedanken machen. Viele Menschen, die einen Hund haben, machen sich Gedanken, was gebe ich dem zu fressen? Was mache ich mit dem? In der Welpenstudie, wie oft sind wir gefragt worden, nach wie viel soll mein Hund sich bewegen? Und solche Dinge, die fragen sich das. Das ist vielleicht ein Bereich, in dem Menschen durch die Konfrontation mit einem anderen Lebewesen selbstkritischer werden. Selbstkritik ist vielleicht heute nicht die Generaltugend, aber im Gegenüber mit dem Hund denkt man sich, mache ich das richtig? Mache ich das richtig? Und das Wichtigste im Leben ist Verunsicherung und Selbstkritik. Sonst gäbe es keine Wissenschaft. Sonst der Fortschritt in der Wissenschaft kommt aus dem Hinterfragen von bekanntem Wissen. Und Menschen, die einen Hund haben, vermutlich auch Menschen, die ein Pferd oder eine Katze haben, aber bleiben wir bei den Hunden, da kennen wir uns beide aus. Menschen, die einen Hund haben, werden tatsächlich vor Probleme gestellt, werden auf die Probe gestellt und werden konfrontiert mit immer wieder dem Punkt, mache ich das richtig? Und das ist genau dort kann man ansetzen. Menschen, die diese Frage stellen, die sind schon offen für Wissen. Und das ist der Punkt von Wissenschaftskommunikation, dass, ich stimme Ihnen vollkommen zu, interessanter Gedanke, dass vielleicht die Hundewelt eine besondere Welt ist, wo man Menschen erreichen kann, wo man Menschen mit Wissenschaft erreichen kann, wo nicht Wissenschaft sogar Wissenschaftsfeindlichkeit bringt und Ablehnung, sondern wo man sagt, jetzt höre ich mir mal an, was die machen. Und wo man sich schlicht freut, dass es Fortschritte gibt, zum Beispiel bei Tumoroperationen, wo steht, von denen und denen, von so vielen Hunden haben wir das Doppelte, den doppelten Satz an Hunden konnten wir ein Leben retten. Ist ja einfach was Schönes, oder? Dass man, wenn man sich vorstellt, es ist mein Hund und plötzlich ist es so, dass das eben kein Todesurteil mehr ist, sondern man kann durch Wissenschaft Neues machen. Ich meine, das ist doch ein wunderbarer Zustand.
Total, sehe ich genauso. Das bringt natürlich immer große Herausforderungen mit sich. Ne? Gerade in der Hundewelt, wie Sie gesagt haben, Emotionen sind sehr, sehr stark vertreten, weil man natürlich auch die Beziehung zum eigenen Hund hat, die sehr, sehr stark emotional vorbelastet ist, sage ich mal so, im positivsten Sinne. Und das birgt natürlich auch sehr, sehr viele Konflikte mit sich. Und es ist natürlich keine Seltenheit, wenn man Informationen teilt, dass man Aussagen entgegenbekommt, wie man möchte nur eine Meinung aufdrücken und so weiter. Aber da sage ich sehr, sehr gerne, nee, es ist nicht, dass wir eine Meinung vermitteln wollen. Wir wollen euch einfach nur die Information geben, dass ihr euch eine fundierte Meinung selbst bilden könnt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und das ist im Endeffekt auch das, was ordentliche Wissenschaftskommunikation machen sollte, in meinen Augen.
Ja, und da gibt es tatsächlich in Deutschland jetzt, wie Sie mit Cleverdog Campus, mit anderen, es gibt tatsächlich immer mehr Ansätze, das zu machen. Das ist ja auch das Tolle, dass das über so ein Medium, wie wir es jetzt gerade haben, möglich ist, auch mit traumhaft geringen Kosten, ist ja auch was Tolles. Also, dass man Menschen erreicht, ohne dass ich immer gleich große Honorare oder sonst was zahlen muss, sondern klar, das, was ich vorher sagte, jeden, den wir ansprechen von der GKF, weiß, es kostet mich im Zweifel was. Und es ist ehrenamtlich und es ist tatsächlich einfach, wie man so schön sagt, für eine gute Sache. Also das ist Wissenschaftskommunikation und Förderung von Wissenschaft. Das sind so, würde ich sagen, die Hauptsäulen der GKF, in wir uns verpflichtet sehen und wo vielleicht diese Frage von Wissenschaftskommunikation in den letzten Jahren immer noch stärker geworden ist. Also wenn man die GKF umgekehrt Jetzt bitte ich Sie und Ihren Zuhörern, wenn man die GKF auch dafür noch stärker nutzt, also dass man sagt, hier, bitte, mach auf das oder jenes aufmerksam, dann ist es sehr gut. Also die GKF hat eine Webpage, falls Sie da drauf gehen. Ich habe vor 2-3 Stunden den Satz geschrieben, die Webpage der GKF hat den Charme eines Oldtimers. Jemand hat mal gesagt, die stellen wir bald unter Denkmalschutz. Und was passiert? Ein Wissenschaftler aus Gießen, Herr Dr. Klümjuk, der selber in dem neuen Heft einen Abschlussbericht drin hat, dem das auch aufgefallen ist, dass wir kurz vor denkmalgeschützter Webpage sind, sagt zu mir, hätten Sie was dagegen, wenn ich mich der Sache annehme? Und ich mache das eh schon im Institut in Gießen und für andere Organisationen. Ich mache das gerne und selbstverständlich wieder für nichts, for free. Und das ist wirklich toll. Also was das auslöst, das sind ja eigentlich genau die Momente, die einen auch freuen, wenn man sich für sowas engagiert, wenn andere einsteigen und sagen, okay, ich bin dabei. Also die GKF ist offen für Engagement. Und auch dafür, dass man, was ich vorher sagte, das GKF-Info vielleicht noch stärker in ein Diskussionsforum verwandelt oder wie auch immer. Lassen wir es einfach los und schauen, was passiert.
Mhm. Das auf jeden Fall gut nochmal erwähnt zu haben. Also alle, die zuhören, nehmt euch das zu Herzen. Wir tun das natürlich auch. Vielleicht so zum Ausblick. Wir sollten langsam, glaube ich, mal so ein bisschen Richtung Ende gehen, auch wenn es mir schwerfällt, denn ich unterhalte mich hier sehr, sehr gerne mit Ihnen. Vielleicht haben Sie für uns noch das ein oder andere Beispiel tatsächlich an Forschungsprojekten, weil ich glaube, da haben wir jetzt noch nicht so intensiv drüber gesprochen, die tatsächlich mit ihren Ergebnissen auch für die Praxis relevant beigetragen haben. Haben Sie da vielleicht was, damit wir das mal alles, worüber wir hier gerade gesprochen haben, ein bisschen greifbarer machen können?
Also ich bin natürlich vorbereitet, wie jeder Fernsehkoch, und habe die letzten drei Hefte, sehe gerade, also Heft 58, da habe ich schon gesagt, vom Wolf zum Hund, ernährungsbiologische Untersuchung zum Einsatz neuer Proteinquellen sowie zu der Relevanz von getreidefreiem Futter in der Ernährung. Also das ist etwas, was natürlich die Menschen umtreibt. Was füttere ich meinem Hund?
Oh ja.
Wird allen genau gleich. Immer ein klein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man zu lange Trockenfutter gegeben hat. Immer, was mische ich jetzt doch irgendwie oder barf ich? Eine Frage, die man ganz schwer lösen kann. Und glutenfreies Futter frei für Hunde oder sowas ist zum Beispiel in Heft 59, glaube ich, ein Beitrag von Professor Zentek, der ja das Lehrbuch für Hundeernährung geschrieben hat, der selbst auch im Forschungsausschuss ist, also ganz aktiv in der GKF dabei, der deshalb auch immer wieder mal einen Beitrag schreibt, wenn neue wissenschaftliche Ergebnisse vorliegen, dann finden Sie was da drin. Also das ist das. Jetzt gehen wir mal in Heft 59, aber jetzt nicht 60. Da ging es drum, Rüden werden manchmal mit noch gar nicht so alt, aber mit zunehmendem Alter unfruchtbar. Das heißt, die haben tatsächlich plötzlich einen Verlust an Zeugungsfähigkeit und an Spermienproduktion, was man noch nicht richtig weiß. Und das ist tatsächlich etwas, was wieder ein Stipendienprojekt war. Das waren zwei Stipendiatinnen, in Hannover bei Frau Professor Görike Pesch. Und ich lese mal den Titel vor: Die Bedeutung der Sertoli-Zellen bei der chronisch asymptotischen Orchitis des Rüden. Orchitis ist das, was ich gerade gesagt habe. Sertoli-Zellen sind Zellen, die in der Spermaproduktion eine Rolle spielen, und in der Spermaflüssigkeit. Und die Frau Görike Pesch versucht also durch eine im Prinzip Kette von wissenschaftlichen Arbeiten, auch von Doktorarbeit, immer weiter hinter das Geheimnis dieser plötzlich ausbleibenden Unfruchtbarkeit zu kommen. Das ist jetzt diese Doktorarbeit hat einen großen Schritt gemacht, löst aber das Problem nicht. Das ist das Typische, also weil Sie sagen, wo hat das unmittelbare Praxisauswirkungen? Vielleicht können wir in 5 oder 10 Jahren sagen, okay, in der Doktorarbeit lag ein Schlüssel. Aber sie, die Doktorarbeit selbst, hat noch nicht das Problem gelöst. Also das ist der Fortgang von Wissenschaft allgemein. Und das ist was, wo man, jetzt gehe ich mal zum aktuellen Heft, damit die Menschen wirklich auch sehen, dass wir jetzt dabei sind. Und es gibt eine relativ seltene Erkrankung, das ist eine infektiöse Herzmuskelerkrankung. Da werden lagern sich Bakterien an den Herzklappen ab. Und das ist eine Studie, die Professor Fulde in Berlin durchgeführt hat mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und jetzt wird beschrieben, anspruchsvoll, da muss man ein bisschen kauen, wenn man das liest. Das kann man nicht im Hund testen, im lebenden Hund. Also das heißt dann auf wissenschaftlich in vitro im Leben, in Glas und in vivo im Leben. Also macht man eine in vitro Studie und stößt auf das Problem, dass Schweineherzen sind dem menschlichen Herzen sehr verwandt. Deshalb hat man viele Dinge immer am Schweineherz erst untersucht, bevor man es am menschlichen Herzen gemacht hat. Die gesamte Apparatur, die man da hat, taugt nicht, wenn man Hundeherzen untersuchen will. Also wurde in dem Projekt, wenn man so will, die erste Voraussetzung für Folgearbeiten geschaffen, nämlich wie muss eine Apparatur aussehen, eine Versuchsapparatur, eine In-vitro-Apparatur, um dann das zu studieren, um was es eigentlich geht. Und da gibt es dann erste Versuche, die zeigen, das funktioniert alle. Ich lese ihn mal vor, weil es auch in den nächsten Schritten soll die Software des Modellsystems optimiert werden. Wir werden dann damit beginnen, die Wildtyp- und Knockout-Stämme, das ist einmal Knockout-Stämme, erklären wir jetzt nicht. Könnten wir erklären, sind genetisch veränderte Stämme, die nicht beim Hund, sondern in der Regel bei Mäusen und Ratten Anwendung finden und die für Antibiotikatherapien immer ausprobiert werden. Und darum geht's jetzt. Also im Kern sagt Professor Fulde, wir haben jetzt alles geschaffen, um zu sehen, wie sieht es beim Hund aus? Zweiter Abschlussbericht ist neue Wege der Osteoarthrosebehandlung. Das ist von dem schon erwähnten Dr. Klümjuk aus Gießen. Und da geht es darum, dass man ja immer bei Arthrose ist eine nicht heilbare Erkrankung. Das ist ein Abbau von Gelenknorpel, der irreversibel ist. Und natürlich rufen dann immer gleich Menschen, Stammzellen müssen da rein und dann wird alles gut. Und jetzt lese ich Ihnen wieder gern was vor, damit Sie sehen, das kann man auch verstehen. Wir sagen immer den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, bitte schreibt so, dass man es verstehen kann. Der therapeutische Einsatz von Stammzellen ist jedoch aufgrund der aktuellen Gesetzeslage problematisch. Weswegen nun der Fokus auf die Funktionalität der Stammzellen gelegt wird. Diese werden nämlich nicht im Gelenk wie einst vermutet, zu Knorpelzellen differenziert, um den Schaden zu reparieren, sondern sie geben einen Cocktail an Stoffen ab, die lokal in dem Gelenk die Erneuerung anregen. Also man wird, wenn man den Artikel liest, dann lernt man einerseits, oh Gott, es ist einfach noch gar nichts da, was hilft. Und dann als zweites liest man, aber jetzt verstehe ich, meine Güte, ich muss nicht Stammzellen transplantieren, sondern ich muss eigentlich diesen Cocktail an Stoffen, der identifiziert ist, mit dem weiterarbeiten. Also auch was Optimistisches. Das ist schon, sage ich mal, auf dem Weg, relativ gut in die Praxis zu gehen. Und das Dritte ist das, worüber wir schon gesprochen haben, Anfärbung von Tumorgewebe vor der Operation, damit man eine bessere tatsächlich letztendlich Identifikation des Tumors hat. Also das sind die drei Abschlussberichte im aktuellen Heft. Und ich glaube, das gibt so ein bisschen einen Überblick, was nach dem, was wir vorher auch schon alles gesagt haben, Blindenführhunde und so weiter, was Sie als Leserin des Heftes haben und was, wo Sie sagen können, mit meinen 30 Euro läuft die Bude. Also das ist tatsächlich das, ja, es ist so. Es ist einfach so.
Man muss ja auch mal sagen, für die umgerechnet, was hatten wir, 2,50 Euro im Monat, kriegt man so wertvollen Input einfach auch sonst nicht. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen.
Da haben Sie recht, habe ich noch nicht so gedacht. Ja. Stimmt, wir müssten erhöhen. Nein, aber das ist es ist ja schon die GKF. Im März habe ich nämlich wahnsinnig nochmals Motivation beizutreten. Wir hatten im März, die Frau Domokos und ich, ein Webinar mit 218 Teilnehmerinnen. Und nach 2 Stunden Webinar sind abends und am Folgetag 147 Menschen in die GKF eingetreten. Das sind 10% mehr Mitglieder. Also wir werden mal sehen, wie der Podcast von Ihnen, Mette, auf Cleverdoc Campus sich auf die Mitgliederzahlen auswirkt. Also wir haben, ich kann Ihnen mal sagen, wir hatten vor 5 Jahren 1300 Mitglieder und haben jetzt 1800 Mitglieder, knapp 18. Das heißt, wir haben jedes Jahr 100 Mitglieder dazu bekommen. Das ist richtig gut eigentlich. Das ist für einen Verein 100 Mitglieder im Jahr. Das könnten noch viel mehr werden. Und wenn Sie das hören, geben Sie das bitte einfach als Informationen an andere weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mehr würden.
Ja, ihr Lieben, das kann ich auch nur so weitergeben. Wir können das auch, ne? Also schaut euch auf jeden Fall den GKF nochmal an und scheut nicht, Mitglied zu werden. Wie gesagt, ich kann es nur betonen, das ist wirklich der allereinfachste und am Ende des Tages auch der faulste Weg, muss man auch sagen, Forschung zu unterstützen. Da gibt es wirklich kaum Hürden. Also scheut nicht davor, das zu tun. Da kann ich euch wirklich nur zu motivieren. Und vielleicht noch mit einem kleinen Ausblick so zum Schluss. Vielleicht persönlich, aber auch aus Blick der GKF. Gibt es Forschungsfelder, die Sie ganz persönlich vorantreiben wollen, wo Sie sehen, boah, da müsste eigentlich noch mehr gemacht werden? Ich würde mir das sehr, sehr wünschen, wenn da mehr Anträge zu diesen Thematiken reinkommen. Gibt es da was?
Ja, das gibt es. Und ich überlege gerade, wie sehr ich schon darüber sprechen kann, aber wir machen es jetzt einfach mal. Ich bin auch seit 20 Jahren Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des VDH. Und in der letzten Sitzung Anfang Mai ging es wird jetzt wieder Ihr Lieblingsthema werden, Mette, ging es um Outcrossing-Projekte. Und uns ist aufgefallen, dass es in Deutschland dazu eigentlich keine Forschung gibt. die Forschung zu diesem Thema lief und läuft in Skandinavien und Dänemark und anderen Ländern. Und in Deutschland fehlt vielleicht das ganz einschlägige Wissen, weil es gibt keine Arbeitsgruppe, die sich explizit beim Huhn damit beschäftigt. Bei anderen landwirtschaftlich genutzten Tieren sehr stark, aber beim Huhn selber wenig. Und in der Folge dieser Sitzung haben ein paar Menschen angefangen zu diskutieren und haben gesagt, hier braucht es Kompetenz, hier braucht es Forschungsprojekte und da könnte sich die GKF engagieren. Also wir werden in den nächsten Jahren erleben, dass tatsächlich für Zuchtvereine mit einer geringen Anzahl von Hunden es immer schwieriger wird, gut zu züchten. Und wir werden erleben, wie tatsächlich die genetischen Ergebnisse sich auf das Zuchtgeschehen auswirken. Und da ist es gut, wenn man vorbereitet ist. Und wenn es Menschen gibt, die sich wirklich professionell damit beschäftigen, auskennen und das auch beim Hund. Also das wäre im Moment ein großer Wunsch, dass da Projekte entstehen und natürlich auch, dass Zuchtvereine verstehen, dass die Zukunft der ihnen anvertrauten Hunderasse ganz stark davon abhängt, wie man sich zu bestimmten genetischen Aspekten, das müssen nicht immer Erkrankungen sein, es reicht schon der berühmte genetische Flaschenhals, wie man sich dazu stellt und wie man das züchterische Handeln verändern muss. Wie man akzeptieren muss, dass Vielfalt wichtiger ist als, jetzt sage ich mal frech, Einfalt. Mhm. Das ist ein, ich bin Evolutionsbiologe, das ist ja meine Professur hieß ja auch so, spezielle Zoologie und Evolutionsbiologie. Für jeden Evolutionsbiologen ist der Kernsatz, schaff Variabilität, schaff Vielfalt. Das ist Darwins Anliegen. Darwin hat mehr über Vielfalt geschrieben als über Selektion. Selektion wird immer rezipiert. Der Ansatz von das erste Kapitel, wenn ich darf, höre ich mit Darwin auf. Das ist nun mal für uns wirklich mit das wichtigste Buch. Darwins erstes Kapitel in seinem Buch über den Ursprung der Arten geht über Domestikation. Das heißt, er hat sich mit Domestikation, bei ihm waren es Tauben, beschäftigt. Warum hat er Tauben genommen? Weil Tauben sich viel schneller reproduzieren als die anderen Säugetiere. Und deshalb ist es für ihn so wichtig gewesen, die Frage, wie kann es sein, dass Züchter so viele Taubenrassen generieren können in so kurzer Zeit? Und wahrscheinlich würde ihn heute interessieren, wenn es so viele Hunderassen gibt, was hat das eigentlich für Konsequenzen? Und das finde ich eine sehr wichtige Frage. Ich bin kein Genetiker. Ich habe natürlich ein Leben lang mich mit Genetik beschäftigt, aber ich bin kein Genetiker. Aber die Frage der Vielfalt ist die zentrale Frage.
Ja, das finde ich sehr schön zu hören. Das ist natürlich auch ein Thema, was ich super, super spannend und vor allem super, super wichtig finde. Daher bin ich sehr, sehr gespannt, gerade natürlich auch, weil bei dem Thema super viel auch mit Bereitschaft zu tun hat, ne, innerhalb der Vereine. Wir kennen die Problematik alle. Ja, und ich komme ja aus den Agrarwissenschaften. Für mich, ich sehe das Thema Zucht natürlich auch ein bisschen aus diverseren Blickwinkeln und bringe da natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, nicht die Ansicht, aber das Wissen mit, dass das wissenschaftliche Vorangehen von der Begutachtung anderer Tierarten im Vergleich auf dem Hund ein bisschen auseinandergegangen ist in den vergangenen Jahrzehnten, sage ich mal so.
Ja.
Und freue mich sehr, wenn die Lücke auch ein wenig geschlossen wird oder versucht wird zu schließen. Das ist auch ein sehr persönliches Anliegen von mir. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
Ich bin auch gespannt. Es steht und fällt damit, dass man Wissenschaftler für dieses Thema interessieren kann und Wissenschaftler unterschiedlicher Perspektive zusammenarbeiten. Das ist nicht eine Person, das sind mehrere, die es braucht. Und dann braucht es natürlich die Offenheit von Zuchtvereinen, da was zu versuchen, wenn man tatsächlich der Wasserhundezucht eine Zukunft geben will, dann muss diese Zukunft diesen Aspekt berücksichtigen. Das spüren wir, glaube ich, alle. Und die Wissenschaftler, die sich damit befassen, noch viel deutlicher.
Und ist natürlich auch ein Thema, bei dem, sage ich mal, die Zeit durchaus drängt. Denn die kann uns, was die Gene betrifft, durchaus auch weglaufen. Ne? Das ist ja, gehört auch noch dazu.
Ja, nee, also ja, vielen Dank. Das war jetzt ein unerwarteter Schluss. Ich habe keine Ahnung, wo
an. So passiert das manchmal, wenn man Podcasts aufnimmt, dass das Gespräch dann etwa wohin leitet, wo man es gar nicht unbedingt erwartet hätte. Aber ich denke, man hat heute einen sehr, sehr guten Überblick bekommen, was ja hinter Wissenschaft, hinter der Förderung von Wissenschaft einfach alles so dranhängt, wie viel Ehrenamt, wie viel Leidenschaft, ja, und wie viel Menschen am Ende des Tages auch, und dass wir alle einfach etwas dazu beitragen können. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns den Einblick gegeben haben.
Der Dank ist ganz auf meiner Seite. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken, dass Sie mich so durch dieses Gespräch geführt haben, bis zu unerwarteten Ziel, aber darüber hatten wir auch gesprochen, das ist nun mal so.
Das
also
passiert.
Vielen Dank an Sie, hervorragende Gesprächsleitung.
Danke, sehr, sehr gerne. Und ja, ich freue mich, wenn wir in der Zukunft vielleicht noch das ein oder andere vom GKF und Forschungsergebnissen hören.
Sehr gerne, gerne wieder. Vielleicht mache ich dann meinen dritten Podcast in meinem.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Jetzt noch nicht übertreiben.
Vielleicht bis zum nächsten Mal. Also, denkt dran, alle beim GKF vorbeizuschauen und informiert euch.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Ich hoffe, diese Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und ich würde sagen, wenn sie euch gefallen hat, dann lasst uns gerne Sternchen da, am liebsten natürlich 5. Lasst uns wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns auf all unseren Kanälen @cleverdogpodcast oder @cleverdogcampus. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören und freuen uns natürlich auch, wenn ihr euch entscheidet, Mitglied bei der GKF zu werden. Das lohnt sich in jedem Fall. Alle Links findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und ich würde sagen, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.